Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Trainer live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Wir starten heute mit dem neuen Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer. Schönen guten Abend.
Grüß Gott, danke für die Einladung.
Herr Minister, Sie kommen quasi direkt von der Regierungsklausur, die hat heute stattgefunden. Großes Thema war dort das Thema Wirtschaft, also hat Ihr Ressort direkt betroffen, unter anderem eine neue Industriestrategie soll entwickelt werden, aber auch Energiekosten waren ein Thema. Was sind denn Ihrer Meinung nach die wesentlichen Punkte dieser Klausur und vor allem, wie sollen die jetzt umgesetzt werden?
Ich glaube, das Allerwesentlichste, wir haben jetzt eine Bundesregierung, die vor allem schaut, im Miteinander gemeinsam die großen Herausforderungen auch zu lösen, pragmatisch abzuarbeiten, mit einer neuen Ehrlichkeit, mit der Ehrlichkeit, dass nicht jedes Problem auf Knopfdruck lösbar ist, dass es für viele Themen einen Marathon braucht und keinen Sprint braucht. Und genauso ein Thema betrifft die Industriestrategie, unser Wohlstand, dass es viele Jobs gibt, dass die Leute ein Einkommen haben, hängt direkt zusammen mit der Industrie. Was wir wahrnehmen ist, dass es zu einer schleichenden Deindustrialisierung Österreichs kommt, aber auch Europas. Und wenn wir verhindern wollen, dass die Industrie aus Europa, aus Österreich abwandert und wir damit auch den Wohlstand aufs Spiel setzen, heißt es hier jetzt entschieden gegenzusteuern.
Mhm. Aber diese Industriestrategie, die wird jetzt einmal entwickelt. Bis wann haben Sie sich da als Zeitplan genommen und was soll das inhaltlich sein? Weil das klingt gut, aber da kann man sich konkret wenig darunter vorstellen.
Also die Industriestrategie ist das ganz klare Bekenntnis der Bundesregierung zur Industrie, dass es ohne Industrie in Österreich keinen Wohlstand gibt, dass die Industrie der Grund ist, warum wir die soziale Sicherheit haben, warum es auch eine gute auch Wirtschaftsstruktur gibt. Und wenn wir schrittweise die Industrie verlieren, aufgrund der immer teuren Kosten, die wir hier am Markt haben, aufgrund der Tatsache, dass da und dort Produktionen ins Ausland verlagert werden, dann werden wir das Wohlstandsmodell nicht halten können. Es gibt in der Strategie zwei Ebenen. Das eine sind Maßnahmen, die wir unmittelbar und sofort setzen können, wo wir bereits mit der Umsetzung begonnen haben. Das ist das ganz große Thema des Bürokratieabbaus. Das beginnt bei Themen wie steuerliche Vereinfachungen, die Steuerbürokratie zurückzufahren, geht aber bis hin zu große Verfahren, Genehmigungsverfahren, schlankere Anlageverfahren und. Dinge, wo wir schon mit der Umsetzung auch gestartet haben. Und das Zweite ist die längerfristige Ausrichtung unserer Industriepolitik. Wir müssen da oder dort nachbessern, was betrifft die ganze Frage der Innovation, was betrifft die Frage der Exportorientierung, der Internationalisierung oder auch was das Thema Fachkräfte betrifft. Wie können wir ausreichend Arbeitskräfte in Österreich auch zur Verfügung stellen? Das sind jetzt genau diese Themen, die wir mit der Strategie auch vorliegen und auch bearbeiten werden.
Jetzt ist natürlich die große Frage, welche konkreten Maßnahmen haben Sie für heuer noch geplant? Ein Teil wurde ja schon präsentiert, Sie haben schon gesagt, aber da gibt es durchaus auch Kritik. Manche, die sagen, es ist gut, dass die Belegpflicht unter 35 Euro wegfällt, aber das wird unseren Wirtschaftsstandort nicht retten. Wann kommen denn die großen Maßnahmen?
Also es gibt nicht die eine Maßnahme, die alle Probleme auch löst. Wir brauchen ein Bündel, ein Maßnahmenpaket und haben bereits begonnen mit der konsequenten Abarbeitung. Sie sprechen an das Ende der Ausdruckpflicht für Belege unter 35 Euro. Das ist Teil unseres Mittelstandspaketes, wo wir bewusst wieder das Unternehmertum stärken wollen, wo wir bewusst darauf schauen wollen, dass Unternehmerinnen und Unternehmer Zeit zum Wirtschaften haben und nicht die Zeit quasi verschwenden mit Bürokratie und Regulierung. Was haben wir da bereits in Umsetzung gebracht? Das ist das Entfall eben dieser sogenannten Belegausdruckpflicht. Aber ich halte ehrlich gesagt für einen noch größeren Wurf die Verdopplung der steuerlichen Pauschalierung heuer von 220.000 auf 320.000 und nächstes Jahr auf 420.000. Klingt jetzt sehr technisch, aber ist eine dramatische Vereinfachung der Steuerbürokratie und gibt damit wieder auch mehr Luft zum Atmen. Oder ganz konkrete Maßnahmen, die wir bereits beschlossen haben, dass ab 1. Juli die Nova auf sogenannte Klein-LKWs fällt, auf Bridgenwegen, auf Kastenwegen, um insbesondere wieder Investitionsanreize auch für das Handwerk zur Verfügung stellen. Was sind die nächsten Schritte? Wir werden vereinfachen Betriebsübergaben, wir werden einfacher werden bei der Unternehmensgründung, digitale Unternehmensgründung, wir werden einfacher werden im Anlagenrecht, dass einfach wieder das Wirtschaften auch im Vordergrund steht und das ist eine klare Ansage der Bundesregierung, aber auch ein konkretes Maßnahmenpaket, das wir vorgelegt haben.
Ein wesentlicher Teil im Regierungsprogramm ist ja auch die Lohnnebenkosten. Senkung. Die wird aber, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt vorerst einmal nicht kommen. Da muss man schauen, ob es budgetäre Spielräume gibt. Wann soll denn die kommen, Ihrer Meinung nach?
Oberstes Ziel der Bundesregierung ist jetzt die Konsolidierung unseres Staatshaushaltes, quasi das Budget auch wieder in den Griff zu bekommen und da ganz offen reinen Wein einschenken. Die Jahre 25 und 26 heißt es, den Gürtel enger zu schnallen. Da möchte die Bundesregierung auch zentrale Erfolge in der Budgetkonsolidierung auch erreichen. Heuer 6,3 Milliarden Euro, nächstes Jahr 8,7 Milliarden Euro. Und dann, wenn wir das Ärgste geschafft haben in der Budgetkonsolidierung, soll eine der zentralen Maßnahmen sein, die Senkung der Lohnnebenkosten. Mitte der Periode wollen wir damit starten. In Summe 3,7 Prozentpunkte, quasi den FLAF, den sogenannten Familienlastenausgleichsfonds, über das Budget finanzieren und nicht mehr über die Lohnnebenkosten, damit die Arbeitsleistung in Österreich auch wieder international auch quasi wettbewerbsfähig wird, dass wir bei den Lohnnebenkosten wieder ein Niveau erreichen, ähnlich wie in Deutschland. Weil das ist eines der Hauptprobleme, warum wir derzeit unsere Produkte weltweit immer schlechter verkaufen, weil Österreich immer teurer und teurer geworden ist und deswegen ist eine Schlüsselmaßnahme eine spürbare Senkung der Lohnnebenkosten.
Sie haben schon die Budgetlage angesprochen. Der Bundeskanzler hat erst gestern in einem Interview mit mir wieder gesagt, Österreich ist in der Rezession derzeit. Was heißt denn das Ihrer Meinung nach fürs Budget? Werden wir den Gürtel noch enger schnallen müssen? Wird es noch schlimmer als schon befürchtet?
Ich bin ein Fan von faktenbasierter Politik. Es gibt jetzt die Prognosezahlen fürs Budget, die vorliegen. Auf Basis dieser Prognosezahlen bereiten wir jetzt ein Doppelbudget für 25 und 26 vor. Sollten sich die Prognosezahlen ändern, dann wird die Regierung im Miteinander, in der Wertschätzung, gemeinsam auch einen neuen Plan vorlegen.
Mhm. Jetzt gab es einmal einen Wirtschaftskammerpräsidenten aus Ihrem Heimatbundesland Oberösterreich, Christoph Leitl, der mal in den Raum gestellt hat, wenn wir uns nicht anstrengen, dann droht es unserem Standort, dass er absandelt. Sind wir mittlerweile abgesandelt?
Also wir sollen an unseren Standort glauben, wir sollen an den Wirtschaftsstandort Österreich glauben, aber ja, wir müssen uns wieder auf unsere Stärken besinnen. Und die Stärken Österreichs, der Österreicherinnen und Österreicher, war immer das klare Bekenntnis zur Leistung, unser Fleiß, war immer der Erfindergeist, unsere auch Innovationskraft und vor allem die Internationalität, die klare proeuropäische und internationale Ausrichtung. Den Wohlstand bei uns gibt es nur, wenn wir unser Geld im Export verdienen. 6 von 10 Euro verdienen wir international. Das heißt, es ist auch wichtig, dass diese Bundesregierung eine klare proeuropäische, eine klare internationale Ausrichtung hat. Und wenn wir uns auf diese Stärken wieder besinnen, auf den Fleiß, auf den Erfindergeist und auf die Internationalität, dann werden wir auch diese schwierige Phase schaffen.
Jetzt ist gerade heute eine neue Studie rausgekommen, dass laut Experten im Jahr 2025 6.700 Firmen pleiten drohen in Österreich. Das ist eine enorm hohe Zahl, war im Vorjahr auch schon sehr hoch. Was kann denn die Politik tun, um das zumindest abzufedern, dass uns dann nicht noch ein Pleitenjahr droht?
Auf der einen Seite die Rahmenbedingungen fürs Wirtschaften wieder attraktiver machen, mit Bürokratieabbau, mit einer Neugestaltung unserer Energiekosten, aber vor allem mit steuerlichen Fragen, um hier auch Anreize zu setzen für Investitionen, für Zukunftsinvestitionen einerseits. Und auf der anderen Seite für betroffene Menschen von Insolvenzen ein starkes Arbeitsmarktbudget, ein starkes AMS-Budget, wo wir diesen Menschen gut auch unterstützend zur Seite stehen können mit Insolvenzstiftungen, mit anderen Angeboten im Arbeitsmarkt, damit auch die Bevölkerung weiß, wenn einmal etwas passiert, es gibt bei uns ein dichtes Netzwerk des AMS, der Unterstützung auch in der Arbeitslosigkeit, da wird dir geholfen, wenn dein Betrieb auch in eine Schieflage kommt.
Sie haben die Energiekosten angesprochen, die sind für Privathaushalte ein großes Thema, sind aber auch für Unternehmer und Unternehmerinnen ein großes Thema. Wie wollen Sie die in den Griff bekommen, dass die Energiekosten wieder nicht nur sinken, sondern im Idealfall wieder auf ein normales Niveau zurückgehen wie vor der Krise?
Man hat jetzt in den letzten Jahren bei der Energiepolitik den Eindruck gehabt, da geht es primär um Aktionismus für den Umweltschutz mit mehr oder weniger Auswirkung, dass das auch tatsächlich der Umwelt etwas bringt. Wir werden jetzt neben der Ökologie vor allem als zentrales Ziel haben, die Preisstabilität und auch die Versorgungssicherheit, dass garantiert ist, dass wir die Energie zur Verfügung haben, die wir für die Wirtschaft, für die Haushalte auch brauchen und zweitens, dass es möglichst stabile Preise gibt. Und deswegen werden wir bis Sommer zwei neue Gesetze vorlegen, die insbesondere eingreifen werden in die Gestaltung der Netzkosten. Das sind gerade die Kosten, die sehr stark ansteigen, und das werden wir neu regeln, dass die Netztarife flexibler werden, verursachergerechter werden, damit wir das wieder einigermaßen in den Griff kommen. Aber auch da bin ich ein Fan von Ehrlichkeit. Auch der Energieminister hat nicht den Knopf, auf den er draufdrücken kann, und ab morgen ist der Strompreis günstig. Wir müssen uns grundsätzlich mit der Frage auseinandersetzen, wie können wir die Struktur des Strommarktes neu quasi gestalten, Stichwort Netzkosten, und zweitens, wie können wir sicherstellen, dass wir ausreichend Energie haben durch den massiven Ausbau der erneuerbaren Energie, aber auch die Frage, woher wir zum Beispiel Gas beziehen, dass wir da auch mehr Lieferanten bekommen und verschiedene Quellen haben, die sogenannte Diversifizierung, um auch mehr Energiequellen anzuzapfen.
Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, bis Sommer soll es diese beiden neuen Gesetze geben. Heißt das, dass im zweiten Halbjahr im Idealfall die Energiekosten dann schon sinken werden?
Also die Bundesregierung wird diese beiden Gesetze vorlegen. Ich kann jetzt nicht den parlamentarischen Beschluss quasi vorgreifen. Klar. Es braucht dazu dann auch eine parlamentarische Mehrheit, eine sogenannte Zweidrittelmehrheit. Aber wir werden alles tun, dass diese Gesetze so schnell wie möglich in die Umsetzung kommen, weil das Thema Energie betrifft alle Haushalte, ist aber auch ein zentrales Thema für unsere Industrie und wird daher auch ein Kernelement der Industriestrategie sein.
In diesem Zusammenhang stand ja auch immer wieder im Raum, warum nicht die Erhöhung der CO2-Steuer ausgesetzt wird. Kommt ja auch die nächste auf uns zu. War lange Zeit auch eine Forderung der Wirtschaftskammer. Warum setzt man die nicht aus?
Wir brauchen in Summe ein Paket, das sicherstellt, dass auf der einen Seite Energie leistbar ist, auf der anderen Seite aber auch sicherstellt, dass durch überbordende Auflagen nicht noch mehr der Abgang, die Abwanderung der Industrie auch beschleunigt wird. Und da gibt es zwei Elemente. Die eine Frage sind diese sogenannten Zertifikate. Das andere ist die Frage, wie schützen wir uns gerade jetzt vor Billigstahl, Billigaluminium, Billigmetallen aus China, aus Asien, um das in eine Balance zu bringen. Das ist für mich richtige Energiepolitik. Man kann schnell einmal populistisch was formulieren für die Galerie. Entscheidend ist aber, dass wir Versorgungssicherheit haben. Entscheidend ist aber, dass es eine Preisstabilität gibt.
Mhm. Kommen wir noch zu den Zöllen. Wir wissen, Donald Trump und die USA haben mehrere Zölle gegen Europa verhängt. Wie hart trifft das denn unsere Wirtschaft in Österreich?
Also Zölle sind nie gut. Ein Zollkrieg, ein Handelskrieg schadet immer beiden Seiten. Aber ich sage auch ganz offen, wir brauchen uns nicht fürchten vor den USA, wir brauchen uns nicht fürchten vor Donald Trump. Die EU-Kommission hat richtig hart und entschlossen reagiert mit Gegenmaßnahmen, dass wir insbesondere dort, wo Donald Trump seine Wähler hat, in den republikanischen Bundesstaaten, dort Produkte mit Gegenzöllen belegen werden. Ob das Jeans sind, ob das Whisky ist, ob das Harley-Davidson sind. Wir bereiten ein zweites Paket vor, das gerade auf EU-Ebene abgestimmt wird, wo es um Lebensmittel geht, um auch hier Zölle mit Zöllenprodukten aus Amerika, aus den USA auch zu belegen. Aber entscheidend ist, möglichst rasch zurück an den Verhandlungstisch, weil ein Zollkrieg bringt unserer Wirtschaft nichts. Gerade Österreich, zweitwichtigster Markt, sind die USA. Für uns der Export ganz, ganz zentral und wichtig. Wir brauchen ein ordentliches Verhandlungsergebnis und das muss das Ziel sein. Aber fürchten brauchen wir uns auch nicht.
Welche Branchen sind da derzeit am härtesten betroffen? Ihr Antrittsbesuch war ja bei Voestalpine, großer Stahlproduzent, der unweigerlich von den Stahl- und Aluminiumzöllen auch betroffen sein wird. Aber welche Branchen trifft es noch?
Also natürlich ist hauptsächlich aktuell betroffen Stahl, Aluminium, der ganze Metallbereich. Mhm. Man muss jetzt schauen, wie sich das tagtäglich auch weiterentwickelt, welche weiteren Ankündigungen noch kommen. Aber das Wichtige ist, die EU soll selbstbewusst sein. Wir sind der größte Binnenmarkt und sollen auch so auftreten. Wir müssen nicht uns irgendwie verstecken. Wir können durchaus Selbstbewusstsein haben. Und ich glaube, man sieht ja eines sehr deutlich, dass das Vorgehen von Donald Trump vor allem ein Schuss ins eigene Knie ist. Es werden die Wirtschaftsprognosen in den USA deutlich nach unten revidiert. Die Inflation schnalzt in die Höhe, was zeigt, dass diese Politik, die jetzt der Donald Trump macht, total nach hinten losgeht. Und ich hoffe, dass es möglichst bald zu einem Umdenken auch der Administration von Donald Trump kommt. Und das Allerwichtigste für mich auch, dass es, sobald es eine neue US-Botschafterin oder Botschafter gibt, wir sofort eine gute Beziehungsebene aufbauen, weil es kann nur im Miteinander Welt handeln. Handel funktionieren.
Mhm. Und wenn wir über die Exportwirtschaft sprechen, Deutschland ist unser wichtigster Exportmarkt. Dort gibt es jetzt bald eine neue Bundesregierung. Erhoffen Sie sich dadurch auch neue Impulse für die österreichische Exportwirtschaft?
Deutschland ist, wie Sie sagen, der allerwichtigste Markt, unser wichtigster Handelspartner. Und wenn wir dort endlich wieder eine Regierung haben, die sich fokussiert auf Arbeitsplätze, die sich fokussiert auf die Wirtschaft, auf die Industrie, bringt uns das in Österreich sehr, sehr viel. Auch die angekündigten Investitionen. Es ist ja bekannt, dass die Infrastruktur in Deutschland sehr marott beieinander ist. Und wenn es da ein Investitionspaket auch gibt, nutzt es der österreichischen Wirtschaft.
Mhm. Bräuchten wir nicht auch so ein Investitionspaket, wie es die Deutschen jetzt gerade ankündigen, für die österreichische Wirtschaft?
Ich bin froh, in einem Land leben zu dürfen, wo die Brücken in einem guten Zustand sind, wo die Eisenbahn funktioniert und nicht in einem Land wie Deutschland, wo die Infrastruktur so kaputt ist, dass man so ein Mega-Mammut-Paket braucht, um die Infrastruktur wieder in den Griff zu bekommen.
Dann würde ich abschließend noch gern zur neuen Bundesregierung kommen. Wie sehen Sie denn die Zusammenarbeit innerhalb dieser Regierung nach 14 Tagen, sofern man das sagen kann? Es fällt auf mit dem Finanzminister. Treffen Sie sich öfters am Flughafen oder bei Terminen? Da haben ja viele gemutmaßt, dass das insbesondere zwischen Ihnen beiden nicht so funktionieren wird, weil Sie ideologisch doch, sage ich mal, sehr unterschiedlich sind. Hat Sie das überrascht, dass es da anscheinend doch eine positive Gesprächsbasis gibt oder täuscht das?
Also es ist bekannt, dass der ideologische Zugang, die ideologische Verortung zwischen Markus Matterbauer und mir unterschiedlich ist. Aber was ist denn entscheidend? Dass jeder seine Ideologie, seine Überzeugung hat, aber dann man pragmatisch miteinander die Zusammenarbeit definiert. Wo sind die Schnittstellen? Wo sind die gemeinsamen Projekte? Weil wir beide ein und dasselbe Ziel haben. Wir haben beide das Ziel, dass wir wollen, dass es wieder ein Wirtschaftswachstum gibt, dass wir wollen, dass die Leute Jobs haben, dass unsere Betriebe eine Perspektive haben. Und wenn beide Seiten hier bereit sind, aufeinander zuzugehen, dann ist es, glaube ich, das Beste für Österreich.
Wie geht es Ihnen persönlich nach 14 Tagen als Minister? Haben Sie sich schon gewöhnt an die Anrede?
Na, ich bleibe der Wolfgang Hartmannsdörfer. Das ist nicht nur jetzt so, sondern wird auch in einem Jahr so der Fall sein. Mir macht die Aufgabe Spaß, habe aber auch ganz großen Respekt und auch großen Demut vor diesem Amt. Aber es ist eine Ehre, wenn man die Republik auch mitgestalten darf, gemeinsam, miteinander. Diese Bundesregierung besteht aus drei unterschiedlichen Parteien. Und bis jetzt, und das muss auch das große Ziel bleiben, glaube ich, ist es wichtig, dass es das Miteinander gibt und kein Gegeneinander, dass nicht gestritten wird, sondern dass zusammengearbeitet wird. Und da werde ich auch meinen Beitrag dazu leisten.
Wie lange haben Sie eigentlich überlegt, als man Sie gefragt hat, ob Sie Minister werden sollen? Haben Sie das gleich so aus dem Bauch heraus mit Ja beantwortet oder war das ein längerer Prozess?
Ich glaube, es ist bekannt, dass ich diese Funktion nicht angestrebt habe, aber es ist halt mal so, wenn man dann vom Bundeskanzler auch ein paar Tage vor der Angelobung gefragt wird, ob man bereit ist, auch Verantwortung zu übernehmen für das Kapitel, das man auch selbst in den Regierungsverhandlungen auch mitverhandelt hat, dann muss man auch bereit sein, diese Verantwortung zu übernehmen.
Und abschließende Frage noch, Sie sind ja auch Familienvater. Wie haben Sie eigentlich Ihren Kindern das beigebracht, dass Sie jetzt Minister werden? Wie haben Sie ihnen das erklärt?
Also meine Kinder waren schon gewohnt, dass ich davor Mitglied in der oberösterreichischen Landesregierung war. Das heißt, ich habe es relativ einfach erklärt. Das, was ich bisher in Linz gemacht habe, werde ich jetzt in Wien machen.
Herr Minister, vielen Dank für den Besuch im Studio.
Danke vielmals für die Einladung.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter und dann wird es ein bisschen lauter als jetzt gerade eben. Dann diskutieren nämlich gleich Gerald Groß und Sebastian Born-Mehner. Sie kennen die beiden Herren, da wird es gleich ziemlich zur Sache gehen. Unter anderem geht es auch um die Regierungsklausur, die Bilanz der ersten 14 Tage. Wir sprechen aber auch über den Wien-Wahlkampf und die Frage, wie schmutzig wird dieser Wien-Wahlkampf. Da ist ja in den letzten Wochen insbesondere zwischen FPÖ und ÖVP schon einiges bekannt geworden, da sind schon ordentlich die Fetzen geflogen. Kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter.